Herzlich willkommen zu Chiemgau Entdecken. Spannende Geschichten zu historischem, Kultur und Natur aus dem Chiemgau. Ein Podcast des KBW Traunstein.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge Ein Kind in Traunstein. Geschichte und Geschichten aus Traunstein im 20. Jahrhundert. In dieser Episode geht es um ein Kunstprojekt, welches mitten unter uns am Traunsteiner Bahnhof installiert wurde und dort erlebt werden kann. Judith Bader, Leiterin der Städtischen Galerie in Traunstein, erzählt uns mehr über die Hintergründe des Projekts und darüber, wie die Menschen aus den verschiedenen Generationen ihre Kindheit hier erlebt haben. Tauchen Sie jetzt ein in die lebendige Stadtgeschichte Traunsteins.
Geht es Ihnen auch so? Wenn ich in eine mir unbekannte Stadt komme, dann interessieren mich neben den offiziellen Geschichtsdaten, die ja meist schon am Bahnhof oder in einem Stadtführer genannt sind, immer auch besonders das Lebensgefühl seiner Bewohnerinnen und Bewohner. Noch dringlicher ist das Bedürfnis, mehr von den Menschen einer Stadt zu erfahren, wenn man dort lebt oder arbeitet, so wie ich in Traunstein. Mein Name ist Judith Bader, seit 31 Jahren leite ich die Städtische Galerie in Traunstein. Neben den Wechselausstellungen mit zeitgenössischer Kunst ist mir die Kunst im öffentlichen Raum ein wichtiges Anliegen. Und mit einem ganz besonderen Kunstprojekt im öffentlichen Raum, das Malerei und Literatur zusammenbringt, möchte ich Sie nun in diesem Podcast bekannt machen. Seit dem Sommer 2013 gibt es für Einheimische und Touristen die Möglichkeit, das 20. Jahrhundert anhand von Alltagsgeschichten aus Traunstein nachzuvollziehen. Am Bahnhofsareal stehen lebensgroße Silhouettenfiguren von Traunsteiner Bürgerinnen und Bürgern verschiedener Altersstufen. Deren Erinnerungen an ihre Kindheit können mit Hilfe einer kurzen Hörquelle abgerufen werden oder man liest gleich die ausführlichen Schilderungen in einer Broschüre. Das Kunstprojekt Ein Kind in Traunstein wurde von der Städtischen Galerie und dem Stadtbauamt entwickelt und im Rahmen der Oberbayerischen Kulturtage 2013 zusammen mit der bildenden Künstlerin Tatjana Utz umgesetzt. Warum wurde das Projekt eigentlich ins Leben gerufen? Der Reiz des Projekts besteht darin, dass persönliche, subjektiv ausgewählte Erinnerungen die offizielle Geschichtsschreibung der Stadt Traunstein im 20. Jahrhundert ergänzen. Geschichte wird so lebendig. Der Titel der interaktiven Installation »Ein Kind in Traunstein« ist angeregt durch den österreichischen Schriftsteller Thomas Bernhard, der in seinem autobiografisch gefärbten Roman »Ein Kind« ein nicht nur schmeichelhaftes Bild vom Leben in Traunstein in den 1940er und 1950er Jahren zeichnet. 6 Traunsteinerinnen und Traunsteiner im Alter zwischen 8 und 81 Jahren wurden ausgewählt, die als Repräsentanten einer bestimmten Dekade geeignet waren. Was bleibt denn zum Beispiel in der Erinnerung haften von der Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs? Welche Erlebnisse und Bilder haben sich unauslöschlich eingeprägt? Hören wir doch einfach einmal rein, was uns Karl W., der in den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts seine Kindheit in Traunstein verbrachte, zu erzählen weiß.
Bei Kindheit denke ich an erster Stelle an die Schulzeit, dann an den Krieg. 1939 hat der Krieg begonnen, da war ich 7 Jahre alt. Wir haben in den Gasthäusern Schule gehabt. Unsere Schulen waren ja alle Lazarette. Für eine Leberkässemmel haben wir Steine geklopft und die kaputten Ziegelsteine sauber gemacht, damit sie wieder zum Bauen da waren. Die Eltern waren nicht streng. Wir haben gute Eltern gehabt. Was möglich war, habe ich gekriegt. Meine Kindheit war immer schön. Ich wollte eigentlich Medizin studieren. Aber man hat gesagt, die Zeit ist zu schlecht. Das reut mich heute noch. Ich habe nämlich gerne gelernt. Ich habe die Gesellenprüfung gemacht im Schirmmacherhandwerk und die Meisterprüfung. Im Krieg hat jeder seine Essensmarken gekriegt, am Anfang der Woche. Ich glaube schon, dass es mit dem Essen hier ein bisschen leichter war als in der Großstadt. Zum Hamstern habe ich gehen müssen. Da war ein Bauer, da habe ich Milch gekriegt. Oder Eier. Wir haben was dagegen getauscht. Hunger haben wir nie leiden müssen. Urlaub hat es sowieso nicht gegeben. In den Ferien waren wir an der Traun unten, fischen und baden. Spielzeug hat es bei uns überhaupt nicht gegeben im Krieg. Ins Kino sind wir viel gegangen. Das war ja billig. Die Mode, wie ich sie als Kind hatte, das war eigentlich fürchterlich. Wir haben kurze, gestrickte Hosen gehabt. Wer mir in Erinnerung ist, das ist der letzte Papst. Mit den zwei Ratzinger-Buben, das waren der Sepp und der Schosch, bin ich per Du gewesen. Das Kriegsende weiß ich auch noch. Da haben wir zum Keller rausgeschaut, da sind Soldaten gekommen, Amerikaner. Schwarzhandel hat es auch gegeben. Ein eisernes Kreuz für zwei Tafeln Schokolade.
Wir haben da im Krieg allerhand mitgemacht, bemerkt Karl W. zunächst eigentlich ganz sachlich und erzählt dann vom verheerenden Bombenangriff auf den Traunsteiner Bahnhof. Persönlich Erlebtes und Gesehenes haben sich bei ihm als unauslöschliche Bilder tief in sein Innerstes eingeschrieben. Da hat es Tote gegeben. Das geht eigentlich nicht mehr raus, das bleibt. Und je älter man wird, desto mehr kommt diese Erinnerung zurück. Sehr deutlich wird bei diesem Zitat frequent, wie sich die innere Bewegtheit und Betroffenheit des Sprechers auch in der Sprache widerspiegelt. Die Sätze sind kurz und auch nicht ganz logisch aneinandergereiht. Dennoch verstehen wir sofort intuitiv, was Karl W. damit sagen will und welche emotionale Bedeutung das Gesagte hat. Karl W. berichtet auch, dass er eigentlich Medizin studieren wollte, aber die Zeit war zu schlecht. Das reut mich heute noch. Ich habe nämlich gern gelernt. Mit den Augen des kleinen Buben sehen wir als Zuhörer seiner Erinnerungen aus einem Kellerfenster auf die amerikanischen Soldaten, die im Mai 1945 auch in Traunstein angekommen sind. Karl W. lässt uns teilhaben an den zum Teil abenteuerlichen Hamsterfahrten zu den Bauern des Umlandes und am alltäglichen Schwarzhandel. Auch die Kinder beteiligten sich daran rege. Für ein gemobstes eisernes Kreuz gab es von den Amerikanern zwei Tafeln Schokolade. Hinter den oft humorvoll, anekdotisch geschilderten Erlebnissen vermittelt sich eine Lebenswirklichkeit, die von Verzicht und existenzieller Erschütterung geprägt war. Und wir ahnen, wie stark das Aufwachsen in der Kriegs- und Nachkriegszeit die Lebensplanung und Lebensgestaltung noch des Erwachsenen in Friedenszeiten beeinflusst. Es sind die kleinen, persönlichen Geschichten aus dem Alltag, die das Bild einer Stadt lebendig und farbig machen. In den 1960er Jahren begann auch im deutschen Sprachraum die Geschichtsschreibung damit, persönliche Erinnerungen oder niedergeschriebene autobiografische Anmerkungen ernst zu nehmen, um das Bild einer Epoche zu vervollständigen. In der Geschichtsschreibung wurde dafür der Begriff Oral History, also mündliche Geschichte, geprägt. Neben den aus schriftlichen Quellen überlieferten und belegten Fakten, wie zum Beispiel das Datum der Stadtgründung, die Namen von Herrschern oder einschneidende Ereignisse wie Kriege, Naturkatastrophen und der allgemeine soziale Wandel, fanden nun auch Schilderungen und Berichte von Dienstmägden, Soldaten und einfachen Bürgerinnen Beachtung. Historiker sind ja auch Quellen angewiesen. Da aber nur ein begrenzter und meist privilegierter Personenkreis schriftliche Quellen hinterlässt, ist die Lebenswirklichkeit von Menschen außerhalb dieses Personenkreises in der Geschichtsschreibung unzureichend berücksichtigt und für die Nachwelt nicht mehr greifbar. Dabei handelt es sich vor allem um das Leben von Angehörigen aus einfachen oder mittleren Verhältnissen, also Menschen wie du und ich, denen mit der Oral History eine Stimme gegeben wird. Als Methode und Mittel der Wahl, um auch persönliche Geschichten und Erinnerungen in das Bild einer Epoche einfließen zu lassen, haben sich Interviews bewährt, in welchen die Zeitzeugen möglichst frei aus ihrem Leben erzählen. Sie entscheiden dann selbst, was sie für wichtig und erwähnenswert halten. Es geht dabei auch um Gefühle, persönliche Wahrnehmungen und subjektive Erfahrungen, wie sie in den als offiziell geltenden Quellen der Archive nicht vorkommen. Beachtung findet die Methode der Oral History vor allem in der Alltags- und Sozialgeschichte und in der Volkskunde. Das Erzählte wird mit einem Tonaufnahmegerät, so haben wir es auch bei unserem Projekt Ein Kind in Traunstein gehandhabt, oder einer Videokamera festgehalten. Erinnerungsstützen wie Fotoalben, private Briefe, persönliche Alltagsgegenstände und Tagebücher bringen die Erzählung richtig in Gang. Was waren nun die Kriterien bei der Auswahl der Personen für das Kunstprojekt Ein Kind in Traunstein? Zunächst galt es einfach, Menschen zu finden, die ihre Kindheit tatsächlich in Traunstein verbracht hatten und auch bereit waren, darüber zu berichten. Dabei sollten es Traunsteiner und Traunsteinerinnen sein, die verschiedenen Generationen des 20. Jahrhunderts angehören. Gefunden wurden dafür Karl W. für die 30er und 40er Jahre, Franz B. und Josef P. für die 50er, 60er und 70er Jahre, Silke A. und Jakob L. für die 80er und 90er Jahre. Den Abschluss bildet die 8-jährige Paula L., die von ihrer Lebenswirklichkeit im Jahr 2013 erzählt, was für uns heute, zum Zeitpunkt der Entstehung des Podcasts, ja auch schon wieder Vergangenheit ist. Und es war gar nicht so einfach, Personen zu finden, die einverstanden damit waren, dass ihr gemaltes Porträtbild für lange Zeit in der Öffentlichkeit ausgestellt ist und ihre privaten Gedanken und Erinnerungen für jedermann zugänglich sind. Bei einer Kleinstadt wie Traunstein mussten die Teilnehmenden ja damit rechnen, dass sie wiedererkannt und darauf angesprochen werden. Das dürfte nicht jedem recht sein, und so dauerte es auch eine Weile, bis die endgültigen Teilnehmer gefunden waren, die sich auf das Kunstprojekt einlassen wollten. Bei eigens anberaumten Interview- und Fototerminen lernten sich die 6 Teilnehmer und die Künstlerin Tatjana Utz kennen und sie fassten Vertrauen zueinander. Eine ganz wichtige zwischenmenschliche Voraussetzung dafür, dass frei und offen erzählt werden konnte. Zu den Fototerminen bat Tatjana Utz die Projektteilnehmer, in einer für sie typischen Alltagskleidung zu erscheinen und eine für sie typische Körperhaltung und Pose einzunehmen. Die Fotografien der Teilnehmer bildeten dann die Grundlage für die darauf folgende malerische Umsetzung der Porträts auf stabile Pappe. Das möglichst freie Erzählen bei den Interviews war eines der Ziele bei dem Kunstprojekt Ein Kind in Traunstein. Wobei die Interviewerin Tatjana Utz durch Fragen nach den Erinnerungen zu Schule, Urlaub, Spielsachen, Mode und Zeitgeschehen so etwas wie einen Leitfaden entwickelte, der die Veränderungen, Entwicklungen und die Einbettung in das überregionale und lokale Zeitgeschehen zwischen den verschiedenen Generationen nachvollziehbar macht. Greifen wir einen Punkt heraus, wo die Verschränkung von Zeitgeist und historischer Umstände mit dem persönlichen Erleben auf eine ausgesprochen amüsante Weise deutlich wird: die Mode. Bis auf die 8-jährige Paula L., für die Kleidung und Haarschnitt ganz offensichtlich damals noch überhaupt keine Rolle spielten, äußern sich alle Interviewten dazu. Der über 80-jährige Karl W. erzählt: Die Mode, wie ich sie als Kind hatte, das war eigentlich fürchterlich. Was meint er damit? Er meint damit seine kurzen, gestrickten Hosen, die lästigen Hosenträger und das Barfußlaufen. Finden Sie nicht auch, liebe Hörerinnen und Hörer? Ich finde, wenn man Karl W. zuhört, dann spürt man richtig die kratzige Wolle an den Oberschenkeln, die nasse Erde zwischen den Zehen an Regentagen oder die heißen Pflastersteine unter den blanken Fußsohlen im Sommer. In den 1950er, 60er Jahren, den Zeiten des Wirtschaftswunders, kamen dann, wie uns der Zeitzeuge Franz B. erzählt, die Werbekataloge von Quelle und Neckermann ins Haus geflattert und gaben den modischen Ton an, während Elvis Presley mit seiner Rock'n'Roll-Musik die Mädchen und Burschen verzückte, wie Franz B. sagt. In den 1970ern sind es dann die Schlaghosen und Plateauschuhe, die modern sind. Hochtopierte Frisuren bei den Frauen, weit geöffnete Hemden, manchmal runter bis zum Bauchnabel. Halbstarken Image, erinnert sich Josef P., der zum Fototermin auch eine schwarze Lederjacke und Turnschuhe wählte und amüsiert an seine abgewetzten Korthosen in grellen Farben zurückdenkt.
Der Alltag war ein Schulalltag, aber im Gegensatz zu heute mit reichlich mehr Freizeit. Wir haben da abenteuerliche Dinge unternommen und angestellt. Ich bin schon religiös sozialisiert worden. Insbesondere mein Vater hat darauf geachtet, dass ich regelmäßig in die Kirche gegangen bin. Bei Hochwasser haben die Anwohner lange Stangen aus den Hütten geholt und versucht, Bäume und starke Bretter, die auf der reißenden Traun dahergeschwommen sind, ans Ufer zu ziehen. Das war dann der Brennstoffvorrat. Damals ist im Viertel ein Maibaum aufgestellt und vorher eingeseift worden. Der hat oben einen Kranz gehabt. Da sind Zigarettenschachteln gehängt und Würstel. Manche Jugendliche haben versucht, sich darauf zu ziehen. Mein Bruder und ich durften am Samstagabend zum Fernsehschauen in die Nachbarschaft gehen. Mucksmäuschenstill haben wir uns da aufgehalten und dann mitschauen dürfen. Spielzeug war etwas, was wir selber als Spielzeug gesehen haben. Wir waren nicht wohl gebettet, aber es hat uns nichts gefehlt. Wir haben immer Zeitung gehabt und Radio. Diese Aufnahmen von der U-2 auf Kuba mit den Stellungen und den Raketen, das war ja wirklich die Weltkrise. Dann die Ermordung von John F. Kennedy. Bei der Mondlandung diese Bilder auf die Erde, den blauen Planeten. Diese Bilder haben sich eingebrannt. Die Schritte. Der Mauerbau war in den Medien auch ein ganz heißes Thema. Das Wirtschaftswunder. Es war schon deutlich, dass es Aufschwung gab. Eine Reiselust hat eingesetzt. Italien-Sehnsucht mal wieder. Die Fresswelle. Damals sind ja auch die Kataloge ins Haus gekommen. Neckermann und Quelle. Typisch für eine Kindheit in Traunstein war die Traun. Dann der Wald. Als Abenteuer.
Silke A., heute eine bekannte Harfenistin, ergänzt: Ich weiß, dass ich mir einen unglaublichen Schneeanzug genäht habe, in Regenbogenfarben, grauenhaft. Und an ihre Dauerwelle mit 18 Jahren. Das muss also in den 1980er Jahren gewesen sein, als Disco-Musik und Aerobic den Look und die Mode prägten. Erinnert sie sich auch noch allzu gut und ein bisschen Ironie klingt in ihrer Stimme mit, wenn sie sagt: Ich habe ein schönes Führerscheinfoto mit Dauerwelle. Halblang. Katastrophe. Nicht viel positiver bewertet Jakob L. im Rückblick seine Kleidung und seine Frisur, die er in den 1990er Jahren trug, mit dem damals üblichen Modewort sicher cool fand und beim Interviewtermin in Familienfotos dokumentiert sieht. Ich habe dann soweit die Klamotten getragen. Wenn ich jetzt die Bilder im Nachhinein sehe, denke ich: Wahnsinn. Damals habe ich Klamotten getragen, die mir einfach viel zu weit waren. Ich hatte mal eine Zeit lang einen ganz schlimmen Prinz-Eisenherz-Haarschnitt. Das war echt ein Verbrechen. Das sah schlimm aus. Diese Beispiele lassen uns heute schmunzeln und zeigen doch ziemlich anschaulich den Lauf der Dinge. Wie sich die Zeiten verändern, welche Prägungen für unsere Wahrnehmung der Gegenwart ausschlaggebend sind und wie sich unsere Bewertungen im Rückblick wandeln können. Hört man die persönlichen Erinnerungen der 6 Generationen, dann stellen sich auch bei uns Zuhörern, je nach Alter, eigene Erinnerungen ein, die den schmerzlichen und auch schönen Erlebnissen und Erfahrungen der Porträtierten vielleicht ähneln. Man identifiziert sich und man setzt sich bewusst und jetzt aus einer gewissen Distanz heraus mit der eigenen Kindheit auseinander. Oder man lernt im Gegenteil mit Wohlwollen fremde Lebenswirklichkeiten kennen, die eben gerade nicht die eigenen sind, entwickelt Toleranz und Verständnis für Sichtweisen und Einschätzungen, die man persönlich vielleicht nicht teilt. Kunst öffnet immer Fenster in andere Zeiten, Orte und Lebenswelten. Unser Horizont wird erweitert.
Bei Kindheit denke ich an Schwimmbad, an Unbeschwertheit, an Sonne. Der Alltag war recht bescheiden. Die Lehrer haben damals auch vor körperlichen Züchtigungen nicht zurückgeschreckt. Bei den Frauen gab es diese hochtupierten, voluminösen Turmfrisuren, spitze Krägen und weit geöffnete Hemden bei den Herren. Die klassische Korthose, die man so lange getragen hat, bis hinten am Gesäß vom Kort nichts mehr zu sehen war. Die Prielblumen, die man an die Küchenfliesen geklebt hat. Die Tapeten der 70er Jahre mit der Hauptfarbe Orange. Dalli Dalli kam am Donnerstagabend. Da ist man wirklich gemeinsam vor dem Fernseher gesessen. Die Hitparade mit Dieter Thomas Heck. Und abends war das Fernsehprogramm spätestens um Mitternacht zu Ende. Dann war Testbild. Die Lurchi-Hefte habe ich verschlungen, die wunderschön bunt waren und in Schreibschrift. Die Fahndungsplakate nach den Terroristen, der Kanzlerwechsel von Willy Brandt zu Helmut Schmidt, natürlich auch der heiße Herbst 77, als es dann wirklich mit den Anschlägen und den Ermordungen begonnen hat. Die Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut, auch die Geiselnahme in Fürstenfeldbruck bei den Olympischen Spielen. Da war ich zwar erst 8 Jahre alt, aber das hat mich schon sehr schockiert. Die Ölkrise 73, als Radfahrer, Fußgänger, Rollschuhfahrer auf den Autobahnen waren. Die Entstehung der grünen Bewegung. Es sind die Haare länger geworden, es sind die Bärte gesprossen. Man hat manchmal den Eindruck gehabt, dass eine gewisse Generation nur aus Waldschraten besteht. Es waren die Dinge des Alltags alle noch zu reparieren. Heute schmeißt man sie weg. Man fühlte sich in Traunstein geborgen, weil vieles auch überschaubar war.
Ich hatte auf jeden Fall eine glückliche Kindheit, geschützt und behütet und trotzdem freigelassen. Da ich 5 jüngere Geschwister habe, war es immer sehr turbulent. Die Erziehung war sehr frei. Ich habe die Schule geliebt, das war wirklich Landleben pur. Viel musizieren, kreativ was machen. Wir haben wenig ferngesehen. Ich war in der Jugend viel mit dem Alpenverein unterwegs. Mein Vater ist immer mit 20 Kindern auf eine Insel in der Alz gefahren zum Zelten. Das war toll. Wir sind im Urlaub immer 4 Wochen nach Kroatien gefahren, mit dem Wohnwagen. 6 Kinder und einfach Sendepause. Vor IT hatte ich Angst. Und ich weiß noch, dass wir dieses Eurovisionsfinale gesehen haben, wo Nicole gewonnen hat. Ein bisschen Frieden. Löwenzahn, das ist der mit der Brille und der Latzhose. Pumuckl war die Nummer 1. Der kleine Wassermann. Diese ganzen Ottfried Preußler habe ich geliebt. Ich hatte eine Buntfalten-Karottenjeans und eine Dauerwelle. Absolute Katastrophe. Ich habe wahnsinnig viel gestrickt. Auch im Bundestag die Grünen mit Strickzeug in der Hand. Joschka Fischer, weiße Turnschuhe zum Sakko. Meine Mutter hat unglaublich viel eingekocht. Eingelagerte Äpfel, eingelagerte Kartoffeln. Der Einmachkeller hatte so einen besonderen Geruch. Barbie war bei uns total verpönt. Wir hatten viel Lego, Playmobil, Fischertechnik. Wir haben viel Deutschlandreise gespielt, stundenlang. Atomkraft, nein, danke. Ist recht präsent in der Zeit. Tschernobyl. An das Oktoberfestattentat erinnere ich mich. Bei der Flucht der DDR-Bürger nach Ungarn habe ich die Bilder gesehen. Genscher steht doch da auf dem Balkon. Dieser Wortlaut. Ich weiß, dass der Gänsehaut gemacht hat.
Die 1975 geborene Tatjana Utz, die für die Realisierung des Projekts Ein Kind in Traunstein beauftragt wurde, ist weder Historikerin noch Soziologin. Tatjana Utz ist bildende Künstlerin. Tatjana Utz ist mit Leib und Seele Malerin. Allerdings hat sie auch ein Studium der Germanistik hinter sich und ist mit Sicherheit im Verlauf dieses Studiums mit einer Richtung in den Literaturwissenschaften in Berührung gekommen, in der Interviews, Protokolle und Dokumentationen gleichsam zur Kunst geadelt und gleichberechtigt neben fiktionalen Texten wie Romane und Erzählungen stehen. Das war in den 1970er Jahren der Fall. Wahrhaftigkeit und Authentizität sind Schlüsselbegriffe in der Literatur der sogenannten neuen Subjektivität. Das Augenmerk richtete sich, wie schon bei den Geschichtswissenschaften, die zugleich entstehende Oral History, auf die Lebenswirklichkeit, Probleme, Konflikte und Freuden einfacher sozialer Schichten. Tatjana Utz hat die Methode, persönliche Meinungsäußerungen und Statements von Porträtierten mit einer bildlichen, malerischen Darstellung zu verknüpfen, bereits mehrfach und auf ganz unterschiedliche soziale Gruppen angewendet. Drei Beispiele möchte ich Ihnen nennen. In der Werkreihe Check Up in LU wurden Jugendliche aus Ludwigshafen mit ausländischen Wurzeln porträtiert und befragt. Die Auswertung von autobiografischen Berichten jüdischer Zeitzeugen in der ehemaligen Synagoge Odenbach war Grundlage für die Bildserie Geschichte und Geschichten. Und die Erinnerungen von Deutschen und Polen an die Zeit vor und nach dem Zweiten Weltkrieg flossen in ein begehbares Bilderbuch ein, das als große Rauminstallation seinerzeit in der Ostdeutschen Galerie Regensburg gezeigt worden ist. Die Installation »Ein Kind in Traunstein« ist ein konzeptionell geplantes Projekt, bei dem die sprachliche Ebene, die Interviews, gleichberechtigt neben der visuellen Ebene, die Umsetzung der Porträtfotos in Malerei, steht. Trotz einer möglichst naturgetreuen Wiedergabe der Porträtierten lassen der heftige gestische Farbauftrag und die kraftvolle, auch noch in der Druckfassung sichtbar gebliebene Pinselführung keinen Zweifel daran aufkommen, dass es sich um eine interpretierende, ausdrucksstarke Malerei handelt und nicht um die Virtuosität des Hyperrealismus oder gar um eine Fotografie. Sowohl die künstlerische Bildsprache von Tatjana Utz als auch die in Worte gefassten Erinnerungen an die eigene Kindheit sind ja letztlich Interpretationen, Deutungen der Wirklichkeit in Vergangenheit und Gegenwart. Ein Anspruch auf Objektivität oder Neutralität besteht nicht. Und doch bildet sich durch den Prozess der künstlerischen Auseinandersetzung modellhaft ein Stück sozialer und geschichtlicher Realität von ganz großer Dichte ab. Die Oberflächen der Figuren am Bahnhof wurden in einem technisch komplizierten Verfahren auf besonders robuste, aus Aluminium konstruierte Träger aufgedruckt. Dies erforderte die Aufstellung im öffentlichen Raum, um zum einen der Witterung und zum anderen der Vandalismusgefahr entgegenzutreten. Gefeit gegen Verschmierungen und Beschädigungen sind die Figuren aber leider nicht. So mussten die Folienoberflächen bereits einmal komplett erneuert werden und die kleinen Texttafeln werden immer wieder mutwillig beschädigt. Die Figuren stehen locker verteilt im Bahnhofsareal, einem belebten Zentrum für ankommende und abfahrende Reisende und Aufenthaltsort für die verschiedensten Gruppen. Die nur scheinbar zufällige Aufstellung mitten im städtischen Geschehen öffentlichen Lebens ist gewollt und wohl durchdacht. Ein teilweise unfreiwilliges Publikum und die Silhouettenfiguren treffen auf Augenhöhe aufeinander und treten miteinander vis-à-vis in Kontakt. Manchmal bekommen die Ali-Figuren einen Schal umgehängt oder eine Mütze aufgesetzt. Das ist ja eine eher fürsorglich wirkende Geste. Oder es werden malerische Verschönerungen und Korrekturen in Form von Ohrringen, Brillen und Bärtchen vorgenommen. Daneben gibt es aber auch sehr gewaltsame, mutwillige Zugriffe mit Messern und spitzen Gegenständen und das gedankenlose Aufkleben von Stickern. Das ist die traurige Kehrseite und der Preis für Kunst im öffentlichen Raum, die vielleicht nicht von jedem und jeder auf den ersten Blick überhaupt als Kunst erkannt wird. Ich glaube allerdings nicht, dass die achtlose und teils aggressive Behandlung der Figuren im gleichen Maße passiert, wenn die dazugehörige Audioquelle einmal angehört worden ist. Weil dann die Aluminiumfigur nicht als billige Attrappe, sondern als Kunstwerk erkannt und respektiert wird. Als Kunstwerk, das einen konkreten Menschen mit seiner eigenen Lebensgeschichte darstellt. Skulpturen im öffentlichen Raum waren viele Jahrhunderte lang Zeugnisse der Macht. Herrscherstatuen zeigten und festigten Machtpositionen von öffentlichen Persönlichkeiten im Stadtraum. Sichtbarstes Zeichen dafür ist der Umstand, dass figürliche Statuen aus Stein oder Metall auf hohen Sockeln platziert wurden, sodass schon der Blickwinkel der Betrachter von unten nach oben geht und damit ein hierarchisches Gefälle zwischen dem einfachen Betrachter und den geehrten Dargestellten entsteht. Ein befreundeter Bildhauer sagte einmal zu mir, Sockelplastiken im öffentlichen Raum, die sind nicht mehr zeitgemäß, denn so viele Menschen hätten ja gar nicht Platz auf einem Sockel, wie es die Staatsform der Demokratie erfordere. Eine zeitgemäße Möglichkeit, Gesellschaft dennoch abzubilden, aber ist es, Repräsentanten einer demokratischen Öffentlichkeit zu finden, ihnen ein Gesicht und eine Stimme zu geben. Dadurch werden Menschen und ihre Zeit sichtbar, so wie es mit der interaktiven Installation »Ein Kind in Traunstein« der Fall ist. Wir nähern uns nun mit den Audioquellen immer mehr unserer Gegenwart an. Hören wir zum Abschluss rein in die 1990er Jahre von Jakob L. und in das Protokoll der 8-jährigen Schülerin Paula L.
Kindheit ist für mich in erster Linie Geborgenheit. Meine Eltern haben sich aber scheiden lassen. Ich bin bei meiner Mutter und bei meinen Großeltern groß geworden. Es war ganz wichtig, dass man immer höflich ist. Essen mit Messer und Gabel. Anständig sitzen, anständig kauen, keine Ellbogen am Tisch. Ich habe als Kind viel Lego gebaut. Dabei habe ich immer Pumuckl gehört. Ich bin von der 1. bis zur 5. Klasse auf die Montessori-Schule gegangen. Ich bin nicht getauft. In einem Kreis wie Traunstein ist das eigentlich eine Seltenheit. Im Urlaub waren wir oft in Italien. Diese Distanz hat man mit dem Auto gut bewältigen können. Da waren wir einfach auf dem Campingplatz. Ich hatte mal eine Zeit lang einen ganz schlimmen Prinz-Eisenherz-Haarschnitt. Das war aber nicht so wichtig. Das war ja früher ganz normal, dass man lang in solchen Mickey-Maus-T-Shirts rumgelaufen ist. Früher war man einfach viel länger Kind. Das mit dem Fernsehen wurde relativ streng gehandhabt. Wir hatten nur 5 Programme. Wir haben viel bayerischen Rundfunk geschaut. Polizeiinspektion 1. Wenn ich heute diese Melodie höre, erinnert mich das immer noch total stark an meine Kindheit. Musik war damals noch was wert. Wir sind zu Hause gesessen und haben Schlager der Woche aufgenommen. Am Freitagabend. Queen, Freddie Mercury. Dass der dann so früh gestorben ist. Und dann an AIDS. Das Internet hat mein Leben immens verändert. Man hatte die erste E-Mail-Adresse. Traunstein war früher ruhiger. Das war damals noch ein bisschen lockerer. Ich erinnere mich zum Beispiel auch, dass der Stadtplatz damals viel grüner war. Da standen früher tolle große Bäume. Da waren Blumen, da war Wiese.
Ich bin 8 Jahre alt. Ich gehe in die 3. Klasse. Ganz viel Spaß macht mir Sport, Kunst und Handarbeit. Manchmal hat man so viel zu tun in der Schule. Ich mache viel Sport. Einradfahren, Turnen, im Winter Skifahren. Ich kann auch Flöte spielen. Beim Turnen und beim Skifahren bin ich im Verein. Das Schöne ist, dass man da einfach miteinander ist. Am meisten macht mir Spielen Spaß. Ich spiele auch gern draußen. Wir haben einen schönen Garten. Ich habe nicht immer Zeit, mich mit meinen Freunden zu treffen. Das Wichtigste ist für mich, dass ich Freizeit habe. Ich habe 2 kleine Puppen, mit denen spiele ich gern. Und ich habe Lego. An Weihnachten waren wir Skifahren. Ich habe zum Krippenspiel müssen. Dann sind wir nach Hause gegangen und haben Plätzchen gegessen und Punsch getrunken. Ich und die Mama spielen mit den Flöten Weihnachtslieder. Und dann dürfen wir die Geschenke auspacken. Wir essen Fisch und spielen mit den Geschenken. Das mag ich immer gern. Familie ist für mich, wenn man zusammensitzt. In die Kirche gehen wir gar nicht oft. Ich weiß nicht, ob ich an den Computer darf. Ich habe immer Angst, wenn ich mich vertippe. Da muss man manchmal Strafen zahlen. Manchmal darf ich Fernseh schauen. Yakari, Vicky, Pippi Langstrumpf. Im Urlaub fahren wir immer nach Kroatien. Wir lernen dort für die Schule, wir lesen, wir gehen baden. Wir genießen die Sonne draußen. Miteinander. von den Felsen springen. Das Schönste im Urlaub ist, dass man nicht früh aufstehen muss. Wenn ich groß bin, möchte ich Krankenhausschwester werden, weil ich gerne Kranken helfe. Dann werden die wieder gesund. Mir gefällt es in Traunstein. Ich mag nirgendwo anders hin. Nette Leute, nette Nachbarn.
Einig sind sich alle Befragten darin, ganz unabhängig von ihrem jetzigen Alter und unabhängig von ihren doch sehr unterschiedlichen Erinnerungen an die Kindheit der verschiedenen Dekaden des 20. Jahrhunderts, wie wichtig die Familie als Kern für ihre Werte und Normen war. Wir haben gute Eltern gehabt. Was möglich war, haben wir gekriegt. Ich habe die Erziehung in guter Erinnerung. Meine Eltern haben sehr klare Vorstellungen davon gehabt, was geht und was nicht. Wenn ich an die Kindheit denke, dann muss ich immer daran denken, dass meine Kindheit behütet war. Meine Eltern haben mir unglaublichen Spielraum gegeben für alles, was ich machen wollte. Kindheit ist für mich in erster Linie Geborgenheit. Familie ist für mich, wenn man zusammensitzt. So lauten die entsprechenden generationenübergreifenden Äußerungen dazu. Einig sind sich auch alle darin, dass ihre Geburtsstadt Traunstein eine liebenswerte Stadt sei, in der sie auch heute noch gern leben, auch wenn die zunehmende Hektik des Alltags allgemein beklagt wird. Gerade hörten wir Paula L., die damals Kleinste in der Runde, die, und da bin ich mir ziemlich sicher, heute als aufgeweckte 17-Jährige ihren Respekt vor dem Internet längst abgelegt und nicht mehr Angst hat, sich zu vertippen, wie sie im Interview gesagt hat. Ob sie wohl heute immer noch nirgendwo anders hin mag? 2013 jedenfalls wählte sie fast dieselben Worte wie Karl W., der damals älteste und mittlerweile schon Verstorbene porträtierte im Rahmen des interaktiven Kunstprojekts »Ein Kind in Traunstein«. Ich finde, Traunstein ist eine der schönsten Städte. Ich möchte nicht woanders sein. Sind Sie jetzt neugierig geworden auf Traunsteiner Geschichte als von Menschen gelebte und erlebte Zeit? Sind Sie neugierig geworden auf eine interaktive Kunstinstallation im öffentlichen Raum, die ein gutes Beispiel dafür ist, wie heutzutage Künstler Menschen und ihre Zeit darstellen können? Dann schauen Sie vorbei am Traunsteiner Bahnhof und holen Sie sich die Broschüre mit den ausführlichen Protokollen und ganz vielen Fotos aus der Entstehungszeit der Kunstinstallation.